Blutzucker ist tatsächlich so, ich sage jetzt mal, unsere Hauptenergiequelle, die wir zur Verfügung haben. Wir brauchen ihn tatsächlich, um funktionieren zu können. Wir kennen es vermutlich alle, dass wir am Nachmittag, dass wir einfach dann nur komplett auf der Couch liegen und uns nicht mehr bewegen können. Mhm. Und das liegt einfach daran, der Blutzucker steigt schnell an und fällt dann quasi wieder ab. Und dieses Abfallen ist etwas, was viele als Müdigkeit oder dieses Antriebslosigkeit bemerken. Muss aber nicht bei jedem gleich sein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichten vom Ponyhof. Mein Name ist wie immer Adrienne Kollesar. Ich befinde mich in meinem neuen Ankleidezimmer, was gleichzeitig mein Office ist. Und heute, und da freue ich mich so richtig drauf, hat sich die liebe Marie-Louise Huber bereit erklärt, uns mal, weil ich das immer in meiner Instagram-Story erwähne, uns mal über das Thema Blutzucker, der Zusammenhang zur Frauengesundheit, aber generell zum Thema Blutzucker aufzuklären. Sie ist für mich die Spezialistin. Ich habe sie über Hello Insight kennengelernt. Ihr kennt doch die kleinen Sensoren, die ich immer getragen habe. Und ihr hattet 1000 Fragen und ich konnte so ungefähr 5 beantworten. Ich begrüße Marie-Louise. Soll ich Marie sagen oder Louise?
Louise gerne.
Louise, ich begrüße dich. Du sitzt ja in den United States im Moment und ich hoffe, die Leitung, die bleibt uns erhalten. Hallo.
Ich hoffe auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, hier zu sein. Und ja, ich bin schon gespannt, welches tolle Gespräch wir führen werden.
Ich möchte all dein Wissen aufsaugen. Ich möchte, dass wir hier einen richtig tollen Mehrwert-Podcast recorden, weil die meistgestellte Frage ist so, Adrienne, bist du blutzuckerkrank? Hast du Diabetes? Und ich denke mir immer so, nein, ich bin eine absolut coole Biohackerin.
Ja, da hast du wahrscheinlich nicht unrecht. Blutzucker ist tatsächlich bei vielen so, dass man es nur mit Diabetes in Verbindung bringt.
Oder?
Und deswegen wundert es mich auch nicht, dass du tatsächlich immer diese Frage bekommst. Ich muss auch ganz kurz zu mir sagen, meine Mama hat Diabetes, mein Onkel hat Diabetes und ein anderer Onkel hat vielleicht auch Diabetes, aber er lässt sich's nicht anschauen. Aber auch ich ohne Diabetes tracke meinen Blutzucker regelmäßig, weil es einfach ein super, super spannendes Tool ist, um in unseren Körper hineinzuschauen und zu verstehen, was denn eigentlich tatsächlich so los ist und was denn die Entscheidungen in unserem Lebensstil und in unserem Alltag tatsächlich mit unserem Blutzucker machen.
Ja, also ich finde, die Möglichkeiten sind enorm, nur man ist da gar nicht so richtig aufgeklärt. Also weil, pass auf, ich bin ja irgendwann mal in den Sport eingestiegen und dann war ich mal so Bodybuilderin. Mhm. Aber ganz ehrlich, ich habe mich noch nie mit meinem Blutzucker und irgendwas, was damit zusammenhängt, irgendwie beschäftigt. Und jetzt habe ich das ja irgendwie gemacht, weil ich habe das ja über Simone Koch empfohlen bekommen. Und ich habe jetzt ein paar Infos über Dinge, aber ich muss ehrlich sagen, ja, und jetzt? Ja. Mhm. Aber bevor wir jetzt hier aber so weiter, so fröhlich weiter schwatzen, sag gern nochmal was zu dir. Ich habe deinem Instagram-Profil entnommen, du bist Health- und Wellness-Coach.
Genau, also ich bin tatsächlich, also bei, so wie du schon gesagt hast, ich arbeite für Hello Insight, bin für Hello Insight, das ist ein österreichisch-deutsches Startup, bin dabei Head of Nutrition und bin dazu gekommen, weil ich in Österreich, auch unschwer wahrscheinlich an meinem Dialekt zu erkennen, Ernährungswissenschaften studiert habe, also ich habe einen Master in Ernährungswissenschaften und dann noch zusätzlich Diätologie studiert. Das bedeutet, die Ausbildung ist in Österreich ein bisschen anders, als es in Deutschland ist, bedeutet aber im Endeffekt nur, dass ich auch die Praxiserfahrung habe und die Berufsberechtigung, selbst wenn jemand quasi Krankheiten hätte, also Diabetiker zum Beispiel, zu beraten. Bin aber dann in die USA gegangen, habe dann dort noch Public Health studiert und bin eben auch Health and Wellness Coach, habe da die Ausbildung gemacht und habe in den letzten Jahren, ich weiß nicht wie vielen Hunderten, vor allem Frauen dabei geholfen, quasi ihr entweder Gewicht zu verlieren, unter Kontrolle zu haben, einfach um auf ihr Wohlbefinden zu achten und sich in ihrem Körper wieder wohler zu fühlen. Und genau, da bin ich jetzt und so ist tatsächlich auch Hello Insight auf mich aufmerksam geworden.
Wow, kann ich nur sagen, ich bin richtig bei dir, denn pass auf, ich habe in einer meiner letzten Podcast-Folgen wirklich, das war so ein Q&A gesagt, Leute, jetzt mal ganz ehrlich, auch wenn ich das auf Instagram nicht zeige, aber ich bin total unzufrieden. Ich bin so schwer wie nie zuvor. Ich esse eigentlich total vernünftig. Und ich nehme einfach nicht ab, ich nehme eher irgendwie so zu. Sind das so die Kundinnen, die auch so kommen, die sagen, ich bin ratlos, ich weiß gar nicht. Okay, man muss natürlich auch sowas wie Schilddrüsenerkrankungen abprüfen, aber da bin ich ja in der laufenden Behandlung, mein Blut wird regelmäßig überprüft. Aber manchmal denke ich mir so, sag mal, liegt es jetzt daran, dass ich 39 bin und nicht mehr 30? Also weil mit 30 hatte ich ja meine Bestform. Jetzt bin ich 39 und denke mir so, wow, ich bin verloren.
Ja, also es kann tatsächlich, also so unangenehm das klingen mag, es kann halt tatsächlich sein, dass gerade für uns Frauen, je älter wir werden, ist es einfach härter, sage ich mal, so ihr Gewicht zu halten, einfach weil es quasi so ein bisschen auch eine Schutzfunktion unseres Körpers ist, um auf uns zu achten und sich die Körperformen verändern und so weiter und so fort. Aber es ist tatsächlich so, dass man oftmals nur an die Ernährung denkt und sagt, ich esse eh super gesund und ich mache dieses und jenes und trotzdem ändert sich nichts am Gewicht. Und da ist dann eben so, dass wo ich dann neugierig werde und als Coach halt sehr, sehr viele Fragen stelle, um einfach ein bisschen besser zu verstehen, okay, was hat denn tatsächlich Einfluss auf deinen, wie hat sich denn dein Alltag verändert zwischen den letzten, sagen wir mal, zwischen 30 und 35 und zwischen 35 und 39, das sind doch schon ein paar Jährchen dazwischen und wenn wir mal so reflektieren, merken wir halt auch, dass sich unsere Situation verändert hat und das ist eben genau das, wo dann so meine Detektivarbeit beginnt und ich dann eben neugierig werde und dann, es gibt so viele Möglichkeiten, an denen man schrauben und arbeiten und drehen kann. Und es ist, obwohl ich, wie gesagt, diesen starken Hintergrund mit Ernährung und so weiter habe, dass es sich auszahlt, über den wahrsten Sinne des Wortes Tellerrand zu schauen, um dann eben zu sehen, okay, wo kann man denn vielleicht auch mit dem Schlaf oder mit dem Stress, natürlich auch mit Bewegung, den Lebensstil so optimieren, dass man sich in seinem Körper wieder wohlfühlt. Vielleicht ist es tatsächlich gar nicht das Gewicht, sondern dass man sagt, okay, ich will in diese Hose wieder reinpassen.
Oh Gott,
und
bitteres
sich
Thema.
Nicht zu sehr an. Ui, zwick. aber dass es oftmals gar nicht so sehr um die Zahl auf der Waage geht, sondern einfach wirklich so um dieses Wohlbefinden und wo stehe ich denn gerade und was bedeutet Wohlbefinden für mich eigentlich?
Da hast du auf jeden Fall recht und einen wunden Punkt getroffen, denn ich habe jetzt erst am Wochenende bei mir ausgeräumt und habe ungefähr, ich glaube, 15 Jeans. Ich habe jetzt gesagt, Adrienne, lass es einfach. Du wirst nicht mehr hier reinpassen. Du kauf dir einfach eine, die passt, weil ich kann keine engen Jeans mehr anziehen. Ich ziehe nur noch Mom-Jeans an. Aber ich weiß wirklich nicht, warum, weil ich mache immer noch alles gleich. Ich bewege mich nach wie vor viel, ich achte immer auf meine 8 Stunden Schlaf. Okay, Stress könnte ein bisschen besser sein. Ich habe mit dem Blutzuckersensor rumprobiert. Okay, ich habe einen Hang zu Süßigkeiten, das muss ich schon sagen. Das ist ein Thema. Aber irgendwie ist da der Wurm drin. Aber eigentlich, wir müssen mich jetzt hier nicht therapieren.
Du, also wir können da gerne weitermachen. Ist nur die Frage, inwiefern wir dann wieder den Kreis quasi zum Blutzucker schließen.
Ich beende das.
Aber wie gesagt, also es gibt viele Dinge und ich helfe dir da gerne dabei, wenn der Bedarf besteht.
Auf jeden Fall. Aber wir drehen jetzt erstmal wirklich, der Fairness halber für alle ZuhörerInnen, wir drehen jetzt wieder den Kreis, oh Gott, das macht gar keinen Sinn, wir kommen wieder zurück auf das Thema Blutzucker. Blutzucker ist ja eine der Möglichkeiten, einfach mal zu schauen, wie reagiere ich, auf welche Lebensmittel, welche sind vielleicht für mich weniger geeignet. Zum Beispiel bei mir Preis. Preis haben bei mir einen extremen Blutzuckerpeak und danach geht der so rapide nach unten, dass ich gar nicht weiß, wo oben und unten ist. Aber was ist denn, erklär uns mal ein paar Basics, was ist denn der Blutzucker und was können wir daran optimieren? Wofür das Ganze? Also worüber reden wir hier eigentlich? Das frage ich dich jetzt.
Ja, gut. Also Blutzucker ist tatsächlich so, ich sage jetzt mal, unsere Hauptenergiequelle, die wir zur Verfügung haben. Wenn man sich das Ganze so ein bisschen wissenschaftlicher ansieht, vielleicht sagt die Simone Koch das auch, Blutzucker ist so einer der derzeit potentesten Biomarker, die wir zur Verfügung haben. Das bedeutet, wir alle haben einen Blutzucker, wir brauchen ihn tatsächlich, um funktionieren zu können. Und wie gut wir tatsächlich funktionieren, hängt auch vom Blutzucker ab. Und du hast das auch schon angesprochen, so der Blutzucker geht rapide nach oben, fällt dann wieder ab. Das sind so Symptome, wenn ich dieses Wort verwenden darf, wo man dann merkt, okay, da funktioniert irgendwas nicht so gut, es geht mir nicht so gut. Und wir kennen das vermutlich alle, dass wir am Nachmittag oder am Sonntag, wenn wir mal irgendwie bei den Eltern wieder Mittagessen waren und es gab so mega gutes Essen und dann noch Kuchen und dass wir einfach dann nur komplett auf der Couch liegen und uns nicht mehr bewegen können. Und das liegt einfach daran, einerseits ja, vermutlich haben wir zu viel gegessen, aber andererseits kann es auch sein, dass unser Blutzucker aufgrund der Mahlzeit, aufgrund der großen Menge an Kohlenhydrate, die wir zu uns genommen haben, der Blutzucker steigt schnell an oder steigt hoch an und fällt dann quasi wieder ab. Und dieses Abfallen ist etwas, was viele als Müdigkeit oder dieses Antriebslosigkeit bemerken. Muss aber nicht bei jedem gleich sein. Bei mir persönlich ist es tatsächlich eher so, dass ich merke, wenn mein Blutzucker sehr schnell ansteigt, dass ich mich dann müde fühle. Also es geht gar nicht bei mir so sehr dieser Abfall, der mich müde macht, sondern dieser Anstieg, der mich müde macht. Und das ist eben genau dieses spannende Thema am Blutzucker, dass es so individuell ist. Und ich habe jetzt ein paar Sachen gesagt, die es vielleicht noch ein bisschen gilt zu verfeinern. Das eine ist, wir wollen, dass sich unser Blutzucker verändert. Wir wollen nicht, dass er komplett flach bleibt, aber wir wollen eben dieses starke Auf und Ab vermeiden. Und wir nennen das auch gern so ein bisschen diese Blutzuckerachterbahn.
Ja.
Und die Blutzuckerachterbahn klingt vielleicht spaßig, ist es aber in den seltensten Fällen oder wenn, dann halt eben nur kurz, weil es uns ein Wohlgefühl gibt, wenn wir jetzt eben etwas Süßes gegessen haben oder eben diesen Brei, den du bei dir angesprochen hast. Aber langfristig tun wir unserer Gesundheit eben nichts Gutes, wenn wir auf diese Blutzuckerachterbahn quasi aufsteigen. Und bei jedem fühlt es sich so ein bisschen anders an, aber hauptsächlich, also der Großteil bemerkt ein klassisches Nachmittagstief, wenn der Blutzucker runterfällt oder wenn man so in der Früh so seinen Haferbrei isst und man denkt sich so nach 2 Stunden, ich könnte gleich noch einmal was essen, obwohl ich erst vor 2 Stunden eine große Portion Haferbrei gegessen habe. Oder wenn man so einen Kaffee trinkt mit zum Beispiel auch Hafermilch. Mhm. Auch das ist etwas, was bei vielen zu einem Blutzuckerspiegelanstieg und raschen Abfall fällt. Und wir nennen das auch Spike, also ein Blutzuckerspike, Blutzuckerspitze. Und das gilt es eben zu vermeiden, sondern eher so dieses, ich nenne es mal so, wie wenn man auf einer schönen Welle dahin surfen kann, die einfach so ein bisschen smooth vor sich dahin geht. Und das ist genau das, was uns dann gut durch den Tag bringt und gut Energie gibt. Und ganz, ganz, ganz wichtig, was ich auch gleich noch betonen mag, es geht nicht darum, Kohlenhydrate komplett zu vermeiden, auch wenn das die Ursache ist, warum der Blutzucker vielleicht am schnellsten ansteigt, sondern eher darum zu verstehen, wie kann ich denn mit Kohlenhydraten umgehen, welche zum Beispiel auch Reihenfolge gibt es oder wie kann ich sie geschickt kombinieren, damit ich eben nicht diese Blutzuckerachterbahn erlebe.
Okay, how?
Das ist eben genau dann wieder dieses Individuelle. Also eine Sache, ich glaube, wir hatten uns auch schon mal in unserem Gespräch davor unterhalten, dass man dann sagt, wenn man zum Beispiel ein großer Fan von Haferbrei ist, dass man eine kleinere Menge vielleicht an Haferflocken verwendet und dann zusätzlich noch ein paar Nüsse und Samen hinzugibt oder eben ein Joghurt oder eine gesunde Fettquelle. Das hat einfach den Grund, dass man sich so vorstellen kann, ich spreche es jetzt sehr bildhaft aus, unser Magen ist sowas wie ein kleines Waschbecken. Und wenn wir etwas essen, das sehr schnell verdaulich ist, was ein Haferbrei ist, dann geht einfach quasi dieser Haferbrei direkt in den Darm, also quasi durch den Ausfluss von unserem Waschbecken, also dem Magen, einfach in unseren Darm. Und der Blutzucker kann dadurch sehr schnell ansteigen. Also wir gewinnen quasi den Blutzucker über den Darm. Wenn wir jetzt aber etwas essen, was zum Beispiel ein paar Ballaststoffe dabei hat oder eben Fette, dann ist es nicht mehr ganz so einfach für diesen Haferbrei durch den Abfluss quasi in den Darm zu kommen. Wir verstopfen so ein bisschen diesen Abfluss.
Ja.
Dadurch steigt dann der Blutzuckerspiegel etwas langsamer an. Und somit geht auch der Blutzuckerspiegel dann nicht ganz so hoch nach oben, nicht ganz so schnell nach oben und fällt auch nicht so stark ab. Und das ist eben genau das, was es gilt für jeden Einzelnen herauszufinden. Einerseits, was sind Kombinationen, die mir schmecken? Denn man muss... Ich bin immer, habe so den Ansatz, man muss auf nichts verzichten. Es geht nur darum, rauszufinden, okay, wie geht's mir dabei und wie gehe ich mit dieser Entscheidung um? Und das andere ist eben dann herauszufinden, okay, was gibt's denn noch an Möglichkeiten? Was hat denn noch einen Einfluss auf meinen Blutzucker, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sage es jetzt mal so, eine schlechte Nacht hatte und schlecht geschlafen habe, so ja, wie bei mir das leider letzte Nacht der Fall war, dann weiß ich, okay, ich muss in der Früh ein bisschen mehr darauf achten, was ich denn zu mir nehme, weil eben schlechter Schlaf sich auch auf den Blutzucker auswirkt. Und dann greife ich eben nicht zur Banane und einen Haferbrei, sondern mache mir dann eher ein pikanteres Frühstück oder eine kleinere Menge an Haferbrei und gebe dafür größere Portionen Proteine dazu. Und ich bin prinzipiell immer ein Fan von, ich sag's mal, vollwertiger Ernährung und ganzer Ernährung in dem Sinn. Also wirklich so, ja, ein Joghurt als ein Proteinshake. Aber prinzipiell spricht nichts dagegen. Ja. Also ich bin wirklich so, dass ich sage, wenn's denn mal schnell gehen soll oder wenn man weiß, okay, hey, ich brauche noch ein extra Protein, dann gebe ich mir noch einen kleinen Proteinpulver dazu, natürlich ungesüßt, um darauf zu achten, dass mein Blutzucker eben nicht so schnell ansteigt. Das liegt aber eben daran, weil ich das Wissen habe, schlechte Nacht wird meinen Blutzuckerspiegel schneller ansteigen lassen. Dementsprechend achte ich vor allem darauf, dass ich dann quasi in der Früh mein Frühstück nicht super süß beginne und jetzt nicht die Cinnamon in mich hineinschaufle, sondern eben tatsächlich mit Proteinen und gesunden Fetten arbeite, sodass mein Blutzuckerspiegel nicht so schnell ansteigt.
Deine Einstellung gefällt mir. Das klingt so unglaublich diszipliniert und ich denke, einige ZuhörerInnen werden sich auch so denken, okay, aber jetzt hatte ich so eine schlechte Nacht und dann will ich mich doch extra irgendwie belohnen. Und dann treffen sie die falschen Entscheidungen.
Und das ist auch total verständlich und das ist auch genau das, was ich immer wieder sage. Es geht nicht, also einerseits, ja, ich bin diszipliniert, liegt aber eben auch daran, dass ich schon sehr lange mich mit meinem Körper beschäftige und halt auch sehr viel Wissen habe. Aber gleichzeitig geht's nicht darum, jeden Tag perfekt zu sein, sondern ein gesundes Maß zu verstehen. Und wenn ich dann wirklich einfach mal mit einem French Toast oder einem Pancake am Wochenende, so what? Ja, das ist einer von einigen Tagen. Und dabei, wie wir in Österreich so sagen, wird das Kraut auch nicht fett. Es geht einfach nur darum, für sich selber die Balance zu finden und einfach zu verstehen, okay, was mache ich jetzt, was passiert damit und wie gehe ich damit um? Und selbst wenn ich sage, ich esse vielleicht in der Früh Pancakes oder einen French Toast und mit extra Zimt und Zucker oder was auch immer, dann gibt's ja trotzdem auch Möglichkeiten, dass ich dann sage, okay, cool, ich genieße das in vollen Zügen.
Ja.
Und dann, wenn ich Lust habe, kann ich danach auch noch eine kurze Runde spazieren gehen. Denn Bewegung hat ja sehr wohl auch einen positiven Einfluss auf unseren Blutzucker. Und gerade ein wunderschöner Herbstspaziergang nach einem Frühstück. Und es geht mir dabei besser. Also wenn man einfach so dieses bemerkt, wie gut es einem dabei geht, dann fallen einem auch diese Entscheidungen um einiges einfacher, als wenn man dann einfach nur komplett platt auf der Couch liegt und sich denkt so, boah, na, es geht gar nichts mehr. Wenn man es mal selbst erlebt hat und dieses Gefühl zu haben, wie gut es einem dabei geht, dann fällt es auch leichter, diese Entscheidungen zu treffen. Aber das ist jetzt nichts, was alles, sage ich gleich, von heute auf morgen passiert, sondern man muss da einfach ein bisschen hinschauen und dann muss es sich auch wert sein, sich diese Zeit zu nehmen.
Finde ich gut. Also ich glaube, ich nehme mir schon wieder ganz viel mit aus deinen Worten.
Schön.
Du hast ja auch gesagt, Proteinpulver, du würdest ja mal auch eine Portion Proteinpulver hinzugeben, aber natürlich ungesüßt. Was hältst du als, ich würde dir schon den Titel Expertin zuschreiben, was hältst du von diesen ganzen gesüßten, bitteschön, Proteinpulverchen? Weil, ganz ehrlich, wenn ich habe ja auch Proteinpulver und von verschiedenen Herstellern und ich hatte ja meinen Sensor drin und immer wenn ich einfach nur Proteinpulver mit Wasser, es hatte gar keinen Einfluss auf meinen Blutzuckerspiegel. Da ist nichts passiert. Aber da passiert was, oder? Das ist, du wirst bestimmt sagen, das ist nicht so gut, oder? Oder überdenkenswert.
Also ich finde prinzipiell Proteine, ja, sie können deine ja, du kannst das jede Art von Energie, die du zu dir nimmst, kann quasi dein Körper Energie gewinnen. Also kennen wir ja anhand der Kalorien. Also Kalorienanzahl ist ja quasi eigentlich nur der Wert, dass da Energie drinnen steckt. Wenn man jetzt einfach nur Proteinpulver zu sich nimmt, ein ungesüßtes, ist immer so die Frage, warum macht man das? Geht es darum, dass man sagt, man möchte seinen Proteinhaushalt ausreichend versorgen, weil man viel Sport macht und darauf achten mag, dass man ausreichend für die Muskulatur sorgt? Oder nimmt man das Proteinpulver um quasi zuzunehmen oder also es ist immer so eine Frage, warum verwendet man dieses oder jenes? Aber wie gesagt, prinzipiell bin ich immer ein Fan von einer Mischung aus zum Beispiel eben Proteinen und Kohlenhydraten, einfach nur damit der Körper, vor allem wenn man überlegt, wann nimmt man diese Mahlzeit zu sich, damit der Körper auch mit kurzfristiger Energie in Form von Kohlenhydraten versorgt ist. Aber allgemein spricht nichts dagegen, ein ungesüßtes Proteinpulver zu sich zu nehmen, wenn man sich dann zum Beispiel auch Gedanken macht, okay, woher bekomme ich denn die Kohlenhydrate oder eben auch die Fette. Also ich bin immer so ein Fan davon, sich nicht nur auf eine Energiequelle, also auf einen Makronährstoff zu fokussieren, sondern ein ganzheitliches, ich nenne es eben eine vollwertige Ernährung zu haben.
Das finde ich auch super gut, aber meine Frage war darauf abgezielt, du sagst ja bewusst, es ist ein ungesüßtes Proteinpulver, was ich benutze. Die Proteinpulver, die ich meine, die ich auch zu Hause habe, von verschiedenen Herstellern, haben ja aber immer diesen Ersatzzucker. Weißt du, was ich meine? Diese Süßstoffe.
Okay, Entschuldigung.
Ja. Genau. Und ist das für dich eigentlich was man mal ein bisschen überdenken sollte oder mehr überdenken sollte im Hinblick auf den Blutzuckerspiegel? Weil, wie gesagt, es gibt keinerlei Ausschlag. Ich trinke dieses Proteinpulver mit dem Süßstoff und mein Blutzucker, der hat jetzt da kein Up and Down gezeigt. Einfach gar nichts.
Okay, cool. Danke, dass du es clarified hast. Dann habe ich es falsch verstanden. Also prinzipiell ist es tatsächlich so, dass auch je nachdem, welche Art von Süßstoff, ist es ja dennoch so, dass es unsere Darmflora, unser Mikrobiom verändern kann. Und durch diese Veränderung, wir zwar jetzt kurzfristig keine Veränderung im Blutzucker sehen, aber langfristig sich dann quasi unser Stoffwechsel verändern kann und somit unser Körper dann sehr wohl auch auf diese Süßstoffe reagiert und tatsächlich dann auch dazu führen kann, dass einerseits unser Insulinhaushalt sich verändert. Das Insulin ist das Hormon, was unseren Blutzucker nach unten bringt. Oder dass tatsächlich unser Körper dann auch dabei reagiert und unser Blutzuckerspiegel ansteigt. Es gibt auch ein paar interessante Studien dazu, die eben zeigen, so kurzfristig macht sich vielleicht nichts. Langfristig kann es aber dennoch dann dazu führen, dass einerseits quasi unsere Darmflora sich verändert. Und das andere ist, dass wir ja dennoch dieses Verlangen, und das kommt eher so aus dem Gehirn, dass wir dennoch dieses Verlangen nach Süßgeschmack haben und wir ja dann dennoch quasi immer etwas Süßes dazu haben wollen und unser Körper dieses Verlangen hat und wir im langfristig dann quasi auch nichts Gutes tun, weil wir ihm quasi immer mal wieder diesen Süßanreiz geben und unser Gehirn differenziert da nicht, ob das jetzt quasi Zucker oder Süßstoff ist. Dementsprechend meine Empfehlung ist da dann, wenn's Proteinpulver ist, dann halt wirklich eher nur entweder Proteinpulver oder eben wirklich eines, das kaum Zucker drinnen hat und dann mit Früchten zu arbeiten oder tatsächlich, wenn man sagt, dann gibt's halt quasi einen Haferbrei, der ja ohnehin auch süß schmeckt und da dann das Proteinpulver hinzuzugeben und nicht mit Alternativen zu arbeiten. Denn wie gesagt, das Gehirn ist ja dann trotzdem darauf trainiert, dass er etwas Süßes mag. Und da gehe ich dann, da bevorzuge ich persönlich und empfehle ich auch, nehmt die echten Lebensmittel in dem Sinn.
Wow, da muss ich mein komplettes Konsumverhalten tatsächlich überdenken, denn wie gesagt, in dieser ich war ja so eine Hobby-Bodybuilderin und stand ja Just for Fun da auf der Bühne. Okay, irgendwann war es nicht mehr nur Just for Fun, da war ich echt ehrgeizig und verbissen. Okay, aber da bin ich ja so reingerutscht in dieses hier mal ein Shake, da mal ein Shake und einfach nur ein Shake mit Wasser, also bloß nicht noch irgendwie Kohlenhydrate, um auch wieder Kalorien zu sparen. Aber irgendwie, ich mache das ja jetzt schon seit 9 Jahren mit diesen Shakes, habe ich halt das Gefühl, irgendwie, das Zeug wird übrigens auch immer süßer. Also die empfohlenen Dosiermengen und das, was ich schmecke, ist unglaublich krass süß. Und es befriedigt mich auch nicht wirklich. Also wäre jetzt mal, um was zu ändern, mir ein anderes Protein zu kaufen, was richtig ungesüßt ist. Ungesüßt. Und mit Früchten. Okay.
Genau. Oder was ich zum Beispiel auch so einer meiner Lieblingshaushaltsrezepte ist zum Beispiel tatsächlich auch einfach Buttermilch und dann ein kleiner Löffel selbstgemachte Marmelade rein. Dann hat man, also wenn man die Marmelade selber macht, ist ja auch meistens weniger Zucker drinnen. Man hat aber dann trotzdem auch so ein bisschen diesen Süßgeschmack. Jeder hat Marmelade zu Hause. Buttermilch ist relativ günstig, hat einen hohen Proteingehalt.
Ja.
Und dann kann man da sich eigentlich ein relativ gutes, simples, kostengünstiges Rezept machen. Oder in den USA ist es momentan ziemlich beliebt oder zumindest in diesem Freundeskreis, in dem ich mich bewege, so Cottage Cheese, also Hüttenkäse quasi zu pürieren, weil er hat auch sehr, sehr viel Protein und dabei dann zum Beispiel eine Handvoll Heidelbeeren oder eben auch tatsächlich ein Apfelmus, selbstgemachtes, hinzuzufügen, denn da hat man dann auch wieder eine wunderschöne Kombination, man hat vollwertige Lebensmittel und man muss nicht auf die, also wie gesagt, ich bin überhaupt nicht gegen Proteinpulver, wenn sie gezielt eingesetzt werden, aber ich finde, es ist so, es sollte als Zusatz und nicht als Ersatz gesehen werden.
Okay. Und was du auch angesprochen hast, dieses Thema Darm, dass sich da im Darm was verändert. Ich bin ja da regelmäßig bei Simone in der Kontrolle gewesen und sie hat mir immer wieder offenbart, Adrienne, deine Darmflora, diese Bakterien, die da ja auch sein sollen, die guten, sie leben nicht. Adrienne, dein Darm, der lebt nicht, das ist nicht gut. Und da stellt sich mir auch die Frage, ist das der jahrelange Überkonsum dieser Produkte? Es geht dann auch weiter, Proteinriegel und so weiter. Man hat da nicht wirklich drüber nachgedacht. Cola Zero, wollen wir gar nicht drüber reden, die trinke ich auch, aber nur noch ganz selten, habe ich komplett reduziert. Aber krass, was man eigentlich so denkt, dass es gesund ist. Aber eigentlich macht man sich nachhaltig, langfristig doch ein bisschen was kaputt. Vielleicht.
Auf jeden Fall. Und das ist auch tatsächlich so, wo ich einfach immer wieder sage, das ist momentan der Stand der Wissenschaft. Wir dürfen halt nicht vergessen, und das ist aber auch das Spannende, sage ich mal, so an der Wissenschaft ist eben, sie verändert sich. Ja, natürlich gibt's sehr viele Kontroversen. Die einen sagen das, die anderen sagen das. Und in 2 Jahren oder vielleicht auch schon in einem halben Jahr sieht schon wieder ganz anders aus. Aber momentan ist eben der Stand der Wissenschaft eben genau dieses Thema, dass man dann sagt, okay, Süßstoffe oder künstliche Süßstoffe und Zusatzstoffe können eben die Darmflora verändern und dann gilt es eben damit bewusst umzugehen. Und das ist auch total verständlich, dass man das nicht einfach weiß. Man muss sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und wie gesagt, es ändert sich ständig. Es kann sein, wenn ich mir in einem Jahr das Recording anhöre, dass ich mir denke so, oi, okay, ist vielleicht wieder anders. Aber deswegen darüber muss man sich einfach bewusst sein oder dessen muss man sich bewusst sein und dafür einfach aufgeschlossen sein.
Es ist ein sehr spannendes Thema, so ein Fass ohne Boden, weil man irgendwie in alle Richtungen jetzt hier nochmal expandieren kann und irgendwie sich Geschichten anhören kann. Kommen wir einfach wieder mal zurück zum Blutzucker. So ein Blutzucker, wenn man den dauerhaft, langfristig, relativ stabil halten kann, sicherlich auch mal mit Tagen, die nicht so laufen, der verlängert auch dein Leben, oder?
Langlebigkeit. Also es ist tatsächlich so. Genau, also Blutzucker ist eben, wie gesagt, eine tolle Möglichkeit, auf sich, auf seine Gesundheit und eben quasi auch auf das langfristige Wohlbefinden zu achten. Da man eben einerseits, man sieht zum Beispiel, wie sehr der Stress den Blutzucker verändert und wir wissen alle, Stress tut unserem Körper nicht gut.
Ja.
Oder man sieht auch die positiven Effekte von Bewegung in unserem Blutzucker und Bewegung, wissen wir auch, kann die Lebensqualität und somit die Langlebigkeit auch erhöhen. Und dementsprechend, also ich sage es sehr vereinfacht wieder dargestellt, ich sage immer so, diese Blutzuckerspitzen sind so etwas wie so kleine Lanzen, so kleine Pfeile, die unsere Zellen kontinuierlich anstechen. Und wenn man immer wieder diese Blutzuckerspitzen hat, stechen wir im Endeffekt die ganze Zeit unsere Zellen an. Ja, und wir können uns dann alle vorstellen, was das bedeutet. Wenn wir die ganze Zeit unsere Zellen anstechen, werden sie irgendwann einfach kaputt.
Ja.
Ja, das sieht man dann zum Beispiel auch, dass man eher Falten bekommt oder eben das Risiko für Diabetes steigt dadurch. Es gibt auch mittlerweile Wissenschaftler und Ärzte, die Alzheimer als Diabetes Typ 3 bezeichnen. Gibt auch, finde ich, ein wunderschönes Beispiel dafür, dass Blutzucker und eben Alzheimer zusammenhängt.
Ja.
Und wir alle wissen, Alzheimer tritt vor allem eher bei älteren Personen ein. Oder eben auch, also unser ganzer Stoffwechsel ist abhängig vom Blutzucker. Und wenn wir darauf nicht Acht geben, können wir unsere Lebensqualität und uns damit auch ein paar Lebensjahre nehmen.
Wow. Das muss ich kurz sacken lassen. Es ist Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn, weil niemand, aber auch gar niemand, spricht irgendwie in der Jugend mal über den Blutzuckerspiegel und auf die Benefits, wenn man einfach mehr auf sich achtet. Das ist so ein Thema, womit man sich dann irgendwann mehr oder weniger freiwillig beschäftigt. Die einen, weil sie krank sind.
Genau.
Und die anderen, weil sie sich irgendwie denken, ich komme ja nicht weiter und irgendwie habe ich mal Bock auf einen neuen Input beim Training, bei der Ernährung.
Genau. Genau, okay. Und du sprichst auch ein schönes Thema an, eben zum Beispiel das Training. Da gibt's ja auch mittlerweile einige Firmen, die sich halt vor allem auf Spitzensportler oder generell auf Sportler spezialisiert haben. Und auch da gibt es einen Grund, warum sich Sportler quasi das Thema Blutzucker genauer ansehen, weil es natürlich ihre Leistungsfähigkeit verbessert. Und wenn man das mal so ein bisschen hinterfragt, geht's gar nicht nur darum, dass es Spitzensportler ihre Leistungsfähigkeit verbessern, sondern dass auch wir tatsächlich, ich sage jetzt mal so, wir normallos, dadurch auch leistungsfähiger werden und dadurch auch quasi, eben dieses Nachmittagstief vermeiden oder auch, weil ich hatte schon mal kurz angesprochen, dass es auch für Frauen zum Beispiel sehr interessant sein kann, dass man einfach sagt, okay, ich verstehe meinen Körper dadurch besser, damit geht's mir besser, dadurch kann ich länger, gesünder leben und jeder hat einen anderen Grund, warum es ihm wichtig ist, gesund zu sein und warum er lange leben mag. Für manche ist es vielleicht, dass sie sich beweglich fühlen und mit ihren Kindern am Boden spielen können. Für die anderen ist es so, dass sie sagen, ja, und wenn ich dann in Rente bin, möchte ich doch reisen können. Also es hat jeder eine andere Motivation, warum es ihm wichtig ist, lange gesund zu bleiben. Aber wenn man quasi mal sich dann auf den gemeinsamen Nenner hinsetzt, ist es eben die Gesundheit. Und wenn man präventiv schon etwas dafür machen kann, ist es doch umso schöner, wenn man so weit ist, das tatsächlich auch wirklich genießen kann.
Absolut. Aber ich denke jetzt so an die Anfang, Mitte 20-Jährigen, die irgendwie sagen, ach, was reden die da? Was will denn die Adrienne da mit dem Blutzucker? Ich bin doch jung, meine Haut ist noch frisch. Was sind da so Argumente, die man bringen kann für diejenigen, sich mal damit zu befassen, weil man ja tatsächlich dann in seine Zukunft irgendwie so investiert und seien es die Falten. Du sagtest auch gerade Falten.
Das ist eine super, super gute Frage. Das Erste, was mir dabei einfällt, sind Frauen, einfach aus dem Grund, weil ich mich in letzter Zeit sehr stark damit beschäftige. Und viele Frauen bemerken tatsächlich auch, dass sie kurz vor ihrer Periode, also kurz bevor sie ihre Blutung haben, zum Beispiel Heißhunger haben oder dass sie sich halt einfach energielos fühlen. Und das ist jetzt, Es kann vorkommen, muss aber nicht. Und wenn man einfach kontinuierlich so dieses gleiche, halbwegs gute Lebensgefühl hat, egal ob man jetzt 20 oder 25 oder 29 ist, dann ist das schon ein enormer Unterschied. Oder eben auch, ich sag's mal, mit Hinblick, wenn man dann vielleicht mal ein Kind haben möchte. Ja, weil es gibt einen sehr, sehr starken Zusammenhang zwischen dem Hormonhaushalt, einem regelmäßigen Zyklus und tatsächlich auch dem Blutzucker. Und das ist unabhängig davon, ob man, wie gesagt, jetzt 20 ist oder 29 oder 35, zu verstehen, wie quasi der Blutzucker und die Hormone zusammenhängen, kann vor allem auch schon für 20-jährige Mädels super, super spannend sein, wenn man dann nicht diesen Heißhunger bemerkt. Oder auch, wo man dann sagt, anderes Beispiel vielleicht auch für Jungs zu sagen, sie machen sehr, sehr gerne Sport, aber merken dann einfach so, sie machen zwar Sport, aber trotzdem nehmen sie zu. Da kann man dann auch noch mal genauer hinschauen und sagen, okay, welche Mahlzeiten nehmen sie dann nach oder vor dem Sport zu sich? Und ich spreche jetzt gar nicht mal, dass man da zum McDonald's oder sonst etwas geht, sondern einfach nur mal, um zu verstehen, was passiert denn eigentlich, wenn ich meine Pizza oder meine Pasta oder auch meinen Salat mit Thunfisch esse, einfach nur um zu verstehen, was ist in meinem Körper los. Und das ist unabhängig davon, wann, wie alt man ist und was momentan auch die kurzfristigen Ziele sind oder die kurzfristigen Visionen, die man vielleicht hat.
Für mich super spannend. Ich weiß nicht, ob es dem 20-Jährigen oder der 20-Jährigen Paul oder Paulina, ob die das ansprechen wird. Weil manchmal denke ich mir, das ist so ein Thema wie die Menschen, die so rauchen oder im Solarium waren, so bis sie so 30 sind. Und dann merkt man nämlich plötzlich den Schaden an der Haut. Man erkennt plötzlich, okay, derjenige ist Raucher, ohne dass man weiß, dass derjenige raucht und diejenige war auf der Sonnenbank. Und das könnte auch so, Blutzucker könnte auch in diese Thematik fallen. Dass man das dann eigentlich erst viel zu spät realisiert, wenn A, dein Darm schon über den Rettich gegangen ist. Wir haben den Darm alle schon irgendwie abgeschossen. Und jetzt, was für mich noch ein spannendes Thema ist, Insulinresistenz. Dieses Thema ist irgendwie so schwebend unwirksam, was auch so über meinem Kopf kreist, weil Simone das ab und zu mal so angedeutet hat und ich denke mir immer so, wow, habe ich gerade gar keine Lust drauf. Was bedeutet das?
Also Insulinresistenz heißt tatsächlich, vereinfacht gesagt, dass der Körper, also wie ich schon zuerst angesprochen hatte, Insulin ist das Hormon, das unseren Blutzucker nach unten bringt. Das ist quasi dieses Hormon, was unseren Blutzucker reguliert. Und sobald wir etwas essen, sobald wir vor allem Kohlenhydrate zu uns nehmen, steigt quasi unser Blutzucker an. Kurz zeitversetzt steigt das Insulin an, um dann quasi den Blutzucker nach unten zu senken. Wenn unser Körper jetzt aber ständig quasi diese Blutzuckerspitzen erlebt, ist es so, dass er sich dann wird zwar immer wieder Insulin ausgeschüttet, aber irgendwann denkt er sich dann einmal so, okay, es bringt eh nichts, es ist für einen Hugo. Er produziert zwar vielleicht mehr Insulin, aber der Körper schüttet dann trotzdem wieder mehr Glucose aus und quasi es wird so dieses wird immer wieder Insulin ausgeschüttet und irgendwann sagt der Körper dann einfach mal, okay, danke, ich mache jetzt die Tür sozusagen nicht mehr auf, stell doch einfach das Päckchen Zucker vor der Tür ab, ich hol's mir dann, wenn es dann soweit ist. Okay. Ja? Und genau das ist eben das, was dann mit der Insulinresistenz gemeint ist, dass zwar anfangs unser Körper mehr Insulin produziert und immer wieder quasi Insulin produziert und dem Körper signalisiert, hey, bitte mach die Tür auf, bitte sperr die Zelle auf, da muss der Zucker hineinkommen. Aber irgendwann denkt er sich dann einmal so, okay, passt, es bringt eh nichts, wenn ich etwas produziere, weil die Tür geht nicht mehr auf, weil quasi die Zelle sagt, na danke. Und das ist eben genau dann das, wo halt quasi die Insulinresistenz beziehungsweise dann sich dadurch auch zum Beispiel Diabetes entwickeln kann, weil eben, wie gesagt, das Insulin einerseits anfangs mehr produziert wird und dann einfach gar nicht mehr produziert wird, oder sehr, sehr wenig produziert wird, weil sich der Körper denkt, okay, danke, das war's. Und das ist genau das, was es halt gilt zu vermeiden. Also das ist eine dieser langfristigen Folgen warum man sich dem Thema Blutzucker anschauen sollte, damit man eben nicht insulinresistent beziehungsweise dann Diabetes entwickelt.
Okay, das heißt, die Vorstufe von Diabetes ist Insulinresistenz.
Genau.
Oh mein Gott. Und da arbeitet man hin, indem man einfach immer wieder Spikes produziert und einem eigentlich egal ist, was der Blutzucker macht.
Genau.
Wie kommt man da wieder raus? Kann man aus einer Insulinresistenz, kann man da rein theoretisch wieder rauskommen?
Das ist eine sehr gute Frage. Es ist tatsächlich so, es kann sich dadurch entwickeln, dass quasi der Körper dann sagt so, okay, ich merke, ihr wollt's wieder ein bisschen was, also man kann's reversieren, aber die Gefahr, dass es dann quasi, wenn man nicht mehr darauf achtet, dass es dann schneller geht, ist natürlich trotzdem vorhanden. Also ich sage mal so, diese Prädiabetes, das ist eben das mit Insulinresistenz, ist eben so, dass man das noch reversieren kann. Wenn man aber dann einmal Diabetes hat, ist es tatsächlich so, dass es, man hat die Diagnose Diabetes, man kann anhand von Lebensstilmaßnahmen ganz gut damit umgehen. Diabetes bedeutet ja nicht automatisch insulinpflichtig, also man muss deswegen nicht Insulin zufügen. Aber es ist tatsächlich so, dass man mit gezielten Lebensstilmaßnahmen, ausreichend Bewegung, bewusster Ernährung und so weiter und so fort darauf achten kann, quasi die Blutzuckerkurve unter Kontrolle zu haben und dadurch eben auch quasi das Insulin unter Kontrolle zu haben.
Denkst du, dass viele Menschen eigentlich so kurz oder in der Insulinresistenz stehen und das gar nicht wissen?
Ich glaube, dass viele Menschen in einer Vorstufe zur Insulinresistenz sind, aber noch nicht insulinresistent sind, aber quasi auf dem Weg dorthin wären oder auf dem Weg dorthin sind.
Was sind Anzeichen dafür, dass man kurz davor steht? Was sind so Momente, wo man irgendwie sagen sollte, okay, überdenk jetzt doch mal deine Ernährungsweise, deinen Lebensstil?
Also es ist tatsächlich so, dass ich sagen würde, Personen, die halt einen, ich sage es unter Anführungszeichen, ungesunden Lebensstil, damit meine ich wenig Bewegung, sehr gestresst, ungesunde, unregelmäßige Ernährung. Also ich sage auch absichtlich unregelmäßig, weil einmal am Tag eine große Portion zu essen, am nächsten Tag 5 Portionen, ist jetzt nicht unbedingt gesundheitsförderlich. Und auch wenn jemand sehr, sehr wenig schläft, auch das sind quasi alles Symptome oder Anzeichen dafür, dass es mit der, ich schmeiße jetzt einen neuen Begriff rein, mit der metabolischen Gesundheit, das ist quasi mit unserer gesamten Gesundheit, dass da etwas schief läuft.
Ja.
Und was man machen kann, ist tatsächlich mal so, sich seine einzelnen Bereiche des Lebensstils anzuschauen und zu sehen und ehrlich mit sich selbst zu sein. Das ist natürlich sehr, sehr unangenehm, mal ehrlich auf seinen eigenen Lebensstil zu achten. Und das andere, wo man dann quasi Gewissheit bekommen kann, wie steht's denn eigentlich, ist tatsächlich zum Arzt zu gehen, sich seinen Langzeitblutzucker anschauen zu lassen, aber gleichzeitig auch das Insulin, sich den Insulinwert oder den Insulin, also HOMA-Index zum Beispiel, ansehen zu lassen und dabei dann quasi festzustellen, okay, wie steht es denn eigentlich tatsächlich um meinen Insulinhaushalt, um meine Insulinreserven und wie schnell reagiert mein Blutzucker noch auf das ihm verfügbare Insulin?
Okay. Und jetzt.
Aber ich bin mir sicher, da hat die Simone Koch, also ich weiß, dass sie mal ein Instagram-Reel, glaube ich, dazu sogar gemacht hat, wann und wie Insulin bestimmen, weil man da quasi auch ein bisschen genauer hinschauen sollte, um die optimalen Bedingungen zu schaffen. Aber da verweise ich gerne auf die Simone.
Ja, sehr gern. Jetzt die Frage, die sich bestimmt ganz viele ZuhörerInnen stellen, naja, wie soll ich denn jetzt aber dauerhaft meinen Blutzucker überwachen? Wie, how?
Das ist eine sehr gute Frage auch. Und es geht gar nichts. Also ich sag's ganz ehrlich, auch wenn ich da jetzt vielleicht unter Anführungszeichen gegen Hello Insight das Geschäft spreche, aber gleichzeitig auch das dabei wieder unterstütze. Und zwar geht's einfach darum, einfach mal zu verstehen, ich sage jetzt einfach unter Anführungszeichen, zu verstehen, was hat denn alles einen Einfluss auf meinen Blutzucker. Ich verwende mal einen Sensor, ich sage es mal vielleicht für 2, vielleicht für 4 Wochen, um mal überhaupt zu verstehen, was hat denn Einfluss auf meinen Blutzucker und wie geht's denn dabei. Und dann, wie zum Beispiel eben bei Hello Insight, ich habe es auch zuerst schon mal ganz kurz erwähnt, es gibt ein paar Tipps und Hacks und Tricks, die man umsetzen kann, aber dafür muss man erst einmal die individuelle Reaktion des Körpers kennenlernen. Dann kann man diese Dinge umsetzen und so gut als möglich in den Alltag einbauen. Ich sage es auch absichtlich, es geht nicht darum, alles auf einmal perfekt zu machen, sondern sich wirklich zu sagen, okay, ich möchte meine Ernährung optimieren oder ich möchte versuchen, nach jeder Mahlzeit für 15 bis 20 Minuten spazieren zu gehen, um meinen Blutzucker besser unter Kontrolle zu bekommen. Oder ich möchte gewisse Routinen entwickeln und dann das mal für, ich sag's mal, 6, 8 Wochen auszuprobieren, damit sich diese Routinen tatsächlich auch festigen können, damit sie Teil eines Alltags werden. Dann nochmals einen Sensor zu tragen, um zu sehen, okay, wo stehe ich denn? Das Coole ist nämlich tatsächlich auch, dass sich der Blutzucker dann doch verhältnismäßig schnell verbessern kann.
Ja.
Und dann halt eben wieder einen Sensor zu tragen, um zu schauen, okay, cool, wo stehe ich denn jetzt? Und vielleicht gibt's irgendwelche saisonale Unterschiede, vielleicht hat man einen neuen Job bekommen. Im Herbst ist man vielleicht, klassisches Beispiel, mehr Kürbis, ist neugierig, was passiert denn, wenn ich eine Kürbis esse? Welche Tipps und Tricks kann ich da anwenden? Und sich dann wieder einen neuen Bereich zu suchen, an dem man denn arbeiten mag, um dann quasi dabei wieder neue Gewohnheiten zu entwickeln. Und wie gesagt, es geht nicht darum, den ganzen Lebensstil auf einmal umzuschmeißen, sondern in kleinen Schritten sich heranzutasten. Und ich empfehle auch ganz gerne, sich das auszusuchen, was einem am leichtesten fällt. Das mag jetzt vielleicht counterintuitiv wirken, aber wenn man sich etwas aussucht, was gut funktioniert, was einem leicht fällt anzupassen, dann hat man viel eher ein Erfolgserlebnis, bleibt eher dran und es fällt einem leichter, sich dann quasi etwas Neues zu suchen. Und ich, wie gesagt, ich verwende sehr oft einen Sensor, trage aber auch nicht ständig einen Sensor. Und wie gesagt, es gibt auch Momente, wo ich gerade in Österreich, meine heißgeliebten Topfenknödel esse. Und ich sage, okay, damit bin ich okay und damit kann ich gut umgehen. Und ich nehme auch gern so diese 80-20-Regel. 80% der Entscheidungen, die ich treffe, sind gut und gesund. Und 20% sind eben die, wo ich sage, okay, cool. Ich weiß, was es mit meinem Körper tut, ist jetzt nicht 100%ig optimal, aber ich kann ganz gut damit leben. Und das hilft einem schon dabei, langfristig, selbst wenn man keinen Sensor trägt, seinen Blutzucker unter Kontrolle zu haben. Einfach weil man dieses Bewusstsein hat und weil man sich selbst darauf aufmerksam gemacht hat.
Aber trotzdem, so der Pro-Tipp ist doch einmal so einen Sensor zu probieren, oder?
Auf jeden Fall. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen.
Das auf jeden Fall.
Genau, also ich würde es tatsächlich sagen, so einen Sensor zu probieren und nicht nur diesen Fingerstichtest zu machen. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil der Sensor, der misst eben 24 Stunden. Also der zeigt dir auch, was dein Blutzucker in der Nacht macht. Der zeigt dir auch, was dein Blutzucker während des Sports macht. Der zeigt auch, wie er sich im Laufe des Zyklus verändert. Und wenn man ich bin froh, dass wir sie haben, aber dennoch diesen Fingerstichtest verwendet, ist es immer nur so eine kurze Momentaufnahme. Mhm. Und man wird jetzt nicht beim Laufen immer stehen bleiben, um dann den Fingerstichtest zu machen oder in der Nacht aufwachen, um sich seinen Finger zu stechen, sondern man hat durch diese regelmäßige Kontrolle über diesen Sensor, der eben für 2 Wochen in der Regel geht, hat man halt quasi wirklich ein 24 Stunden Profil und kann dadurch auch viel besser verstehen, okay, was passiert eigentlich auch zwischendurch, wo man sonst nicht stechen würde.
Das ist sehr gut und die App, die es ja immer dazu gibt oder die ist ja da, die gibt ja auch nochmal unglaublich viel Theoriewissen. die oder? Genau. Da kannst du ja alles irgendwie über den Blutzucker lernen, wenn du fleißig bist und interessiert.
Genau, genau. Und es ist, ja, und eben wie gesagt, wir bei Hello Insight, wir haben unterschiedlichste Programme, anderes Wort dafür wären so Kurse, wo man sagt, okay, man lernt einfach mal so die Basics über den Blutzucker oder man lernt die Basics über Hormone und Blutzucker oder auch für die Frauen in den Wechseljahren haben wir auch ein eigenes Programm entwickelt, wo wir auf die unterschiedlichsten Beschwerden eingehen. Und eben weil der Blutzucker so ein komplexes Thema ist, weil unser Körper so ein komplexes Thema ist und nicht einfach nur schwarz oder weiß und gleichzeitig deswegen auch spannend ist, geht es eben darum, dass wir sagen wollen, okay, wir wollen euch dabei unterstützen, in kleinen Einheiten zu verstehen, warum was passiert und auch zu verstehen, okay, was kann ich machen, damit es sich quasi positiv auswirkt und auch Vergleiche anzustellen. Denn eine Sache, die ich persönlich super, super spannend finde, und ich weiß nicht, ob du bei dir da irgendwas beobachtet hast. Ich persönlich vertrage Pasta relativ gut. Also wenn ich jetzt einfach nur Pasta mit Gemüse esse, das klappt super. Mhm. Esse ich Pasta mit Tomatensauce, klappt es auf einmal nicht mehr so gut. Und das ist so, wo ich weiß, okay, bei mir scheinbar die Tomatensauce, wenn ich Tomatensuppe esse, geht mein Blutzucker sehr viel stärker nach ja. oben. Und das sind halt so individuelle Sachen, auf die man dann eben draufkommt. Kartoffeln hingegen funktionieren bei mir gar nicht. Persönlich stört es mich auch nicht, weil ich mag keine Kartoffeln.
Ja.
Ich weiß, dass es in Deutschland sehr viele gibt, die Kartoffeln lieben.
Ich auch.
Aber mich stört es nicht. Mich stört es nicht, dass mein Blutzucker sich dadurch so stark verändert, weil ich bin kein großer Fan. Wenn ich aber quasi keine Pasta mehr essen könnte oder dürfte, unter Anführungszeichen, weil sie sehr, sehr, sehr negativ auf meine Blutzucker auswirkt, dann wäre das für mich ein viel, viel größerer Einschnitt, als quasi ja weniger Kartoffeln zu essen. Mhm.
Und würdest du aber sagen, dass dein Blutzucker relativ perfekt ist, weil du ja eben einfach mal die Expertin überhaupt bist, dass der doch so wie im Lehrbuch funktioniert?
Das ist eine tricky question. Er ist auf jeden Fall, ich habe ihn ganz gut optimiert bis zu dem Zeitpunkt, als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin.
Okay.
Und seither ist es tatsächlich so, dass mein Blutzucker ein bisschen, also ich habe keinen Schwangerschaftsdiabetes und gar nichts, aber es ist tatsächlich so, dass mein Blutzucker, dass ich ein bisschen mehr darauf aufpassen muss oder unvorhersehbarer ist, als er vor der Schwangerschaft war. Aber ja, ich habe meinen Blutzucker bis zur Schwangerschaft relativ gut in den Griff bekommen. Aber wie gesagt, ich esse dennoch meine Topfenknödel und dann geht mein Blutzucker ordentlich nach oben.
Dann hast du auch dieses Suppenkoma. Also bei dir ist dann auch dieses Tief, wo man sich so denkt, oh, jetzt auf dem Sofa ein bisschen abschieben. Okay, das beruhigt mich, weil das ist menschlich. Aber ansonsten herzlichen Glückwunsch zur Schwangerschaft.
Dankeschön.
Crazy. Du bist jetzt schwanger, oder? Das ist jetzt nicht schon ewig her. Nee, ne? Du bist jetzt, okay.
Nein, also ich bin jetzt schwanger. Ich habe noch, wenn alles gut geht, in 2 Wochen soll's dann wieder vorbei sein.
Oh, okay, verrückt, du verrückte Zeit. Und auf jeden Fall, weil wir es angekratzt haben, das Thema Frauengesundheit oder auch Periodenbeschwerden, wollen wir da einfach nochmal kurz, willst du uns dazu nochmal kurz was sagen? Weil ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich habe meinen Sensor nie getragen, wenn ich meine Periode hatte. Ich kann dir gar nicht sagen, ob das, was das für einen Einfluss hätte gehabt. Mhm. Also ja, erzähl mal was
kann
drüber.
Kann ich sehr, sehr gerne machen. Und zwar ist es tatsächlich so, dass abhängig von unserer Zyklusphase unser Blutzucker anders reagiert. Ich sage es jetzt, ich teile jetzt einfach mal den Zyklus auf 2 Hälften auf. Also es gibt vieles, die sagen, es gibt 4 Phasen, es gibt 3 Phasen, was auch immer. Ich teile ihn jetzt einfach mal in quasi die Phase vor dem Eisprung und die Phase nach dem Eisprung. Und abhängig davon, in welcher Phase wir uns befinden, sind ja auch die Hormone Östrogen und Progesteron unterschiedlich in unserem Körper vorhanden. In unserem Körper spreche ich jetzt vor allem Frauen an.
Ja.
Und Östrogen ist quasi das Hormon, das in der ersten Zyklushälfte verhältnismäßig im Vergleich zu Progesteron mehr vorhanden ist. Und Östrogen hat den positiven Effekt, dass unsere Zellen sensitiver auf Insulin reagieren. Also wenn wir uns an die Unterhaltung von zuvor erinnern, Insulin, das Hormon, das unseren Blutzucker senkt.
Ja.
Anders gesagt, also in der ersten Zyklushälfte merken Frauen, dass sie die Kohlenhydrate besser, unter Anführungszeichen, verstoffwechseln können und dementsprechend besser mit Kohlenhydraten umgehen können, der Blutzucker nicht so stark und nicht so schnell ansteigt, als in der zweiten Zyklushälfte. In der zweiten Zyklushälfte, also das ist dann das nach dem Eisprung und vor allem dann kurz vor der Periode, ist es so, dass das Verhältnis zwischen Östrogen und Progesteron fast umgekehrt ist, mehr Progesteron vorhanden ist und Progesteron, ich sag's, die Insulinsensitivität reduziert. Ich sage jetzt nicht absichtlich, uns insulinresistent macht, denn das wäre quasi falsch, sondern einfach nur die Insulinsensitivität reduziert und dementsprechend unser Körper mit den Kohlenhydraten nicht mehr ganz so gut umgeht und wir dementsprechend aber auch quasi höhere Blutzuckerwerte bemerken, wenn denn quasi wir uns da kurz vor der Periode, vor der Blutung nähern und dementsprechend unser Blutzucker ist höher. Und dann kommt dieses, der gemeine Teil, absichtlich der gemeine Teil, weil wir dann auch leicht auf diese Blutzuckerachterbahn aufsteigen und wir dann noch eher diese Heißhunger bemerken und der Blutzucker fällt ab und dann auf einmal bekommen wir die Lust auf Schokolade, Eiscreme oder was auch immer. Dann essen wir das, Blutzucker steigt umso schneller an, als würde er es tatsächlich in der ersten Zyklushälfte machen. Und dann geht diese Achterbahn einfach los. Und das ist eben dann leider eben auch das, was eben, wie gesagt, einerseits den Heißhunger fördern kann oder halt bestärkt. Und andererseits aber leider tatsächlich auch so Symptome wie Periodenkrämpfe auch verstärken kann, denn eben diese Blutzuckerachterbahn kann eben dann auch quasi unsere Blutzuckergefäße und so weiter und so fort, das ist ein gewisser Prozess, aber kann dann eben auch dazu führen, dass wir stärkere Periodenbeschwerden haben, dass wir eher Kopfschmerzen bekommen und so weiter und so fort. Und das ist halt genau dieses Gemeine, dass man sagt, okay, ich brauche die Energie, man fühlt sich schlapp, weil man halt quasi in der zweiten Zyklushälfte ist und unser Körper reagiert dann umso sensibler auf die Kohlenhydrate.
Oh mein Gott, das heißt, man müsste sich eigentlich dort besonders bewusst ernähren.
Genau, aber das ist eben genau das Gemeine. Genau, aber wie gesagt, wenn man es mal im Blutzucker gesehen hat, es gibt ja eben auch andere, also es ist halt schon dann, ich sage mal, das fortgeschrittene Level, dass man sich dann dessen bewusst ist und sagt, okay, ich kaufe mir jetzt einfach keine Schokolade, weil ich weiß, es tut meinem Körper nicht gut. Oder ich finde eine sehr, sehr dunkle Schokolade und man trainiert seinen Körper quasi darauf an, die dunkle Schokolade zu essen und nicht die Milchschokolade, weil das sich halt auch besser auf den Blutzucker auswirkt.
Ach, herrlich. Was ein Thema. Was ein Thema. Und jetzt sag mal, interessiert bestimmt auch viele Frauen, die du quasi coachst. Kann man, wenn man jetzt mal wirklich auf seinen Blutzucker und Bewegung und auf Schlaf und so weiter achtet, aber eigentlich doch mehr im Hinblick auf Blutzucker sein Gewicht ganz gut einpendeln und auch Erfolge erzielen?
Ja.
Ja. Definitiv.
Auf jeden Fall. Das liegt einfach da, also es liegt daran, dass unser Körper, also Insulin, wie ich schon gesagt, also es hängt sehr, sehr viel mit dem Hormon Insulin zusammen. Und deswegen ist es eben auch für Frauen so spannend, weil da quasi Insulin und halt alle Hormone sehr, sehr stark miteinander kommunizieren. Man muss verstehen, dass quasi Insulin ein aufbauendes Hormon ist. Ja? Das ist quasi unser Energiebringer. Und wenn man jetzt quasi diese ständigen Blutzuckerschwankungen hat, hat man ständig Insulin im Blut, also höhere Insulinwerte, als vielleicht wünschenswert sind. Und dementsprechend kann unser Körper sich gar nicht darum kümmern, quasi Gewicht zu verlieren und abzubauen, weil er ständig Insulin hat und Insulin gibt ihm das Signal, hey, du musst aufbauen. Du musst aufbauen, du musst quasi Fett speichern und daher kann es eben dazu kommen, dass wenn man halt sehr, sehr viel Insulin oder halt ständige Blutzuckerschwankungen hat und der Körper damit beschäftigt ist, dass es schwieriger ist, überhaupt Gewicht abzunehmen, weil wir ständig unserem Körper mit Energie versorgen, Insulin vorhanden ist und daher das mit dem Abnehmen ein bisschen schwieriger ist. Heißt nicht, dass es unmöglich ist, ja, ist einfach nur ein bisschen schwieriger und herausfordernder. Mhm. Und dementsprechend zahlt es sich aus, zu verstehen, okay, wann, welche Mahlzeiten lassen meinen Blutzuckerspiegel stark ansteigen, welche meiner Mahlzeiten lassen meinen Blutzucker lange erhöht bleiben, denn auch das ist quasi ein Anzeichen dafür, dass unser Körper noch mit dem Insulin am Arbeiten ist, weil, wie gesagt, Insulin ist immer ein bisschen zeitversetzt. Daher ist es mit dem Abnehmen dann etwas schwieriger.
Okay. Also lohnt sich quasi der Blick auf den Blutzucker in wirklich mehrfacher Hinsicht. Also ich habe jetzt echt viel für mich mitgenommen.
Genau. Genau. Also Blutzucker ist tatsächlich so, um auf den Anfang zurückzukommen, einer der potentesten Marker, die wir einfach selbst auch verwenden können. Man muss dafür nicht zum Arzt gehen, man muss nicht lange auf seine Laborbefunde warten, sondern man kann das einfach ganz normal zu Hause im Wohnzimmer, im Bett, wo auch immer, sieht man, was dabei los ist. Und es ist, eine unserer Nutzerinnen hat tatsächlich mal gesagt, so das Blutzucker kontrollieren war für sie spannender als der letzte Krimi, den sie gelesen hat. Aber, ob das jetzt etwas Gutes oder Schlechtes ist, liegt an ihr, aber...
Ja. Wow, es ist faszinierend und ich hoffe wirklich, also ich danke dir für deine Zeit, aber ich hoffe wirklich, dass die ZuhörerInnen da richtig viel mitnehmen können. Jetzt kann ich auch diese Folge immer verlinken, wenn ich zum Thema Blutzucker da wieder rumstammel.
Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Und wir können also, auch gerne noch eine Fortsetzung und wann auch immer, wo wir uns nochmal dem Thema anschauen.
Wirklich, Fortsetzung folgt. Wir sind ja schon bei einer Stunde. Fortsetzung folgt auf jeden Fall. Und ich würde auch mal in die Shownotes den Link zu Hello Insight mit platzieren und meinen kleinen Rabattcode. Und dann habt ihr alle was davon. Ihr müsst nicht. Und spannendes Thema. Ach, doch, bevor ich aber abschließe, die Frage möchte ich kurz klären, weil das ist, ich habe da ab und an mal eine böse Nachricht bekommen. So nach dem Motto, du weißt bestimmt, was jetzt kommt. Adrienne, du bist doch gar nicht zuckerkrank. Mhm. Und du nimmst hier mit deinem Hello Insight Sensor den Blutzuckerkranken die Sensoren weg. Und das hat immer echt gesessen. Mhm. Ist das so? Können wir das noch als abschließende Frage beantworten?
Ich kenne diese Frage und ich kann sagen, nein, wir nehmen sie denn den Blutzuckerkranken nicht weg. Also die Sensoren sind tatsächlich so, dass quasi Personen, die Diabetes haben, haben immer Vorrang gegenüber, ich sag's, stoffwechselgesunden Menschen. Das liegt auch an dem Deal, den wir quasi mit dem Sensorhersteller haben, dass wir quasi immer quasi nachrücken und nicht höchste Priorität haben, wenn denn tatsächlich mal ein Engpass wäre, würden auch wir hier den Sensoren nicht wegnehmen.
Habt ihr gehört? Sehr gut. Ich freue mich. Und die wichtigste Message, aber auch am Ende des Podcasts ist es, ihr müsst nicht absolut auf alles verzichten. Es ist hier die Balance.
Genau. 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 Es kommt auf die Balance drauf an und in kleinen Schritten zahlt sich es manchmal schon aus, große Erfolge zu zielen.
Und ich würde dann sagen, wenn ich mal wieder ein Jeeper auf was Süßes habe, dann platziere ich die Süßigkeiten vorm Training. Vor wirklich Hardcore-Sport.
Genau.
Ja, dann passt das.
Genau.
Weil Bewegung beeinflusst den Blutzucker positiv. Training bringt den wieder runter. Okay.
Genau.
Ich danke dir sehr für deine Zeit. Du hast mir sehr geholfen. Du hast uns allen geholfen. Ja.
Vielen Dank. Freut mich, dass ich dabei sein durfte.
Sehr gern. Und ich verabschiede alle und wünsche einen wunderschönen Tag mit oder ohne Blutzuckersensor. Ihr habt gehört. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.